Hallo Konsti.
Hallo Martin.
Was machen wir hier?
Reinhard Beckmann Sportschule.
Ja, grüß dich. Ich habe gehört, du magst Fußball.
Ich krieg's manchmal mit, ne? Also so WM oder so. Manchmal, wie heißt der Nationaltrainer Löw, glaube ich?
Völler.
Völler.
Ja. Ja, auch ein Öl. Also was wir hier machen, wir haben festgestellt, wir gehen ab und zu ins Fußballstadion. Das machen ja manche Leute. Also ich bin ab und zu sehe ich andere Leute auch im Fußballstadion. So ein paar Zehntausende. Und dann stelle ich immer so fest, es gehen ja doch Leute ins Fußballstadion. Ich bin immer wieder überrascht. Auch im Winter 30.000 kommen zu Hertha Wolfsburg an einem Dienstagabend oder keine Ahnung, Union gegen Heidenheim ist voll. Also ja, es gehen Leute ins Stadion. Und ich habe mal so gedacht, eigentlich erlebt man doch immer ziemlich viele lustige Sachen im Stadion und auch kuriose Sachen, dass man doch eigentlich mal so eine Art Aufzeichnung oder Chronik machen müsste, was man so alles erlebt hat bei so verschiedenen Spielen. Und ich habe das schon mal gemacht als Tagebuch. Da gibt es auch online was zu finden, aber das war eigentlich mehr so für mich selbst, dass ich so ein bisschen ein Tagebuch schreibe, was ich so erlebe. Und jetzt ist die Frage, wollten wir es nicht vielleicht einmal veraudiosieren? Das ist kein Wort, aber quasi eine Audioausgabe dieser Chronik machen. Und ich weiß, dass Konstantin auch sehr viel ins Stadion gegangen ist früher, richtig?
Würde ich sogar ein kleines bisschen widersprechen. Ich weiß nicht, was heißt für dich sehr viel. Ich war nie ein passionierter Stadiongänger, so wie du es jetzt gerade bist. Aber es gab Zeiten, wo es dann doch ein bisschen mehr war. Aber ich war jetzt nie so ein Dauerkarteninhaber oder so. Ich glaube, es gab ein Jahr, in dem ich 10-mal gegangen bin oder sowas. Und sonst war es eigentlich eher 2-3-mal. Mhm. Aber den Zeitraum dann schon irgendwie konstant.
Also, ja, also ich würde sagen, wenn man jetzt den normalen Menschen sieht, also ich kenne auch Leute, die verfolgen einen Verein relativ intensiv und die gehen nie ins Stadion, sondern gucken nur am Fernseher. Da würde ich sagen, bist du noch einer, der sozusagen verhältnismäßig viel gegangen ist. Aber ja, natürlich, es gibt Leute, die gehen in jedes Spiel. Momentan gehe ich auch in fast jedes Spiel, was ich kann. Und ja, gibt es natürlich immer Leute, die mehr sehen. Auch jetzt gibt es wahrscheinlich noch Leute, die mehr sehen als ich, die wirklich in jedem Heim- und jedem Auswärtsspiel dabei sind. Aber wir können ja mal kurz erzählen. Also wir sind hier aus der Gegend von Berlin. Das heißt, es gibt natürlich naheliegenderweise also mit Hertha BSC einen Verein, wo man eigentlich immer hingehen konnte, auch deshalb, weil man immer Tickets bekam. 70.000 Plätze im Olympiastadion, selten sind die mal alle weg. Ich glaube eigentlich nur, wenn Bayern kommt, manchmal wenn Dortmund kommt, und ich glaube, es gab mal so ein paar Spiele in der zweiten Liga, so vor, wann war das, so 2011 oder so, da war diese Zweitligasaison, war die auch ziemlich, ziemlich ausverkauft waren immer, und dann eben so, wenn Union ansteht oder sowas, so das Stadtderby, da kommen dann eben auch mal mehr, aber ansonsten kann man da eigentlich immer locker Tickets kriegen, nicht ganz so bei Union Berlin natürlich, aber Union Berlin war bei mir zumindest auch bis vor kurzem, so bis vor, naja, vor 2018 oder so waren die ganz, ganz wenig auf dem Radar. Also ich erinnere mich ja immer noch, dass meine erste Erinnerung von Union Berlin ist, dass ich irgendwann mal auf DSF zweite Liga geguckt habe und dann so dachte, es gibt noch ein zweites Berliner Team. So. da spielten die ja zweite Liga und ich glaube, das war sogar diese Saison, wo sie Mainz den Aufstieg versemmelt haben. Die es mal wieder irgendwie versucht und versucht haben und mehrfach nicht geschafft hatten und am letzten Spieltag irgendwie bei Union verloren haben. Aber das war halt, ich kam aus einer Zeit, wo ich halt angefangen habe, Fußball zu gucken, wo ich nur Nationalmannschaften gesehen habe. Und dieses Konzept generell von Nationalmannschaft fand ich eigentlich damals immer spannender als Vereinsfußball, weil ich so dachte, der Kampf der Nationen, das ist doch groß, ne? Deutschland gegen Brasilien, so zwei Nationen im Fußballspiel gegeneinander, und da war mir sowas wie Hannover gegen Stuttgart, das war mir einfach zu klein, dass ich so dachte, wen interessiert es, ob jetzt Hannover oder Stuttgart gewinnt, so könnte man ja auch ein Fußballspiel zwischen zwei Straßen machen, so. Und deswegen war es mir auch ein völlig seltsames Konzept, dass ich halt jetzt sehe, es gibt ein Berlin-Team in der ersten Liga und dann gibt es nochmal ein zweites Berlin-Team in der anderen Liga. Mittlerweile weiß ich, es gibt ungefähr 5.000 Teams in einer Stadt. Aber ja, das war halt so die Anfänge, so 2002, als ich so anfing zu gucken. Aber du hast ja ein bisschen früher angefangen, ne?
2001 habe ich angefangen. Ja. Aber da ging es, genau, da habe ich schnell Blut geleckt. Ich weiß, dass mein Onkel Fußballfan war. Wir haben da abends die Sportschau geguckt und Dann, ich weiß noch sozusagen an der Schwelle zum Eingangsbereich unseres Gästezimmers, da wurde ich innerhalb von einer Sekunde zum Schalke-Fan. Und zwar hat mein Onkel gefragt, und du bist auch für Schalke? Ja. Und damit war ich Schalke-Fan und bin es
Also
bis heute geblieben.
zum Schalke-Fan gemacht eigentlich.
Zum Schalke-Fan gemacht, ja, wie aber viele. Also glaube ich, das ist ja nicht ganz ungewöhnlich, dass es da irgendwie die Verwandtschaft Einfluss hat. Aber bei mir ist auch, glaube ich, so ein bisschen, als du gefragt hast, wollen wir mal über die Stadienbesuche sprechen. Bei mir ist ja so, ich habe, es klingt peinlich vielleicht, wenn man das sagt, wenn man so als Angeberei, aber ich habe ja, wie du weißt, ein sehr krasses Gedächtnis. Also auch als wir haben vorhin ja über was gesprochen und da hast du ein Datum erwähnt, das 10 Jahre her ist und ich habe sofort gedacht, ah, ein Mittwoch. Du hast den 26. Januar 2011 erwähnt.
Ah, okay.
Und bei mir ist es so, durch dieses Gedächtnis und dadurch, dass ich zwar nicht so mega oft, aber schon irgendwie immer konstant 2, 3 Mal im Schnitt so im Jahr im Stadion war, ist das für mich auch immer neben dem Erlebnis auch immer ein Rückblick auf die Zeit und wie man vielleicht den Sport damals gesehen hat und was das für einen für eine Bedeutung hatte. Und
Absolut.
deswegen, das hat sich ja sehr gewandelt in den letzten 20 Jahren und das so ein bisschen nachzuvollziehen zu können, finde ich irgendwie ganz nett.
Ja, ich finde es auch manchmal schon spannend, mal so eine Saison oder zwei zurückzugucken. Also speziell jetzt, wo ich mehr als früher jetzt auch Vereinen folge. Also ich bin jetzt halt viel bei Hertha, viel bei Union. Vorher war es oft so, dass ich eben mal ins Stadion gegangen bin. Zum Beispiel war ich mal bei Hertha Hannover, weil ich eben zwei Freunde hatte, die waren Hannover-Fans und dann bin ich mitgekommen. Oder ich bin halt mal mitgekommen zu Hertha Cottbus, weil irgendwie auch eine Freundin von mir mal Cottbusserin war und so. Also da war viel so mitgehen und so, aber selten, also dass ich wirklich Interesse hatte an Hertha und dass ich da jetzt hingegangen bin als Ziel, Hertha zu sehen, kam eigentlich auch erst zu 2018. Also eigentlich kam das alles für mich mit dem Scheitern der Weltmeisterschaft 2018 für das deutsche Team und der riesen Bayern-Dominanz, weil ich so merkte, als neutraler Fußballfan, der die Bundesliga guckt, merke ich, es wird einfach immer uninteressanter, weil einfach immer klar ist, die Bayern gewinnen. Der letzte Rettungsanker Nationalmannschaft scheiterte in dem Jahr dann auch ganz kläglich, so dass ich halt so merkte, okay, da muss ich mir jetzt irgendwie was anderes suchen. Und dann dachte ich halt, ich gehe mal wieder mehr vor der eigenen Haustür ins Stadion und beobachte dann die Teams, die es hier gibt, etwas intensiver als alles, als meine Aufmerksamkeit auf die gesamte Liga auszuweiten. Und da kann ich auch sagen, dieser Spruch immer von wegen, man sucht sich seinen Verein nicht aus oder so. Ich habe mir meine Vereine ausgesucht. Also ich habe mir ganz bewusst Gedanken gemacht, ich gehe jetzt zu Hertha und ich werde jetzt Hertha-Fan. Und auch dann später zu Union so ähnlich, aber wenn sie gegeneinander spielen, dann bin ich schon eher Hertha-Fan als Union-Fan.
Was ist denn für dich die Motivation, zum Fußball zu gehen?
Tja, das ist eine gute Frage. Also, ich muss jetzt mal sagen, das erste Spiel, was ich nach meiner langen Pause wieder gesehen habe, war in der Saison 17-18, ein, ich glaube, Februarspiel, Freitagabend, Hertha gegen Mainz. Frost, also es war völlig unattraktiv. Und war auch kein gutes Spiel und Hertha hat auch verloren. Und dennoch war ich danach irgendwie so angefixt, dass ich dachte, eigentlich müsstest du öfter ins Stadion gehen. Und was an dem Tag für mich besonders war, war auf jeden Fall, dass sich so die Rituale so wenig verändert hatten. Also ich bin das erste Mal bei Hertha gewesen im Mai 2003. Guck nochmal, ob das stimmt. Ja, genau, 22. Nee, es war 2004. 22. Mai 2004. Und die Sachen waren immer noch alle gleich. Also es hatten sich vielleicht ein paar Sachen verändert, an die ich mich nicht erinnern konnte, aber es wurde immer noch dasselbe Lied gespielt, es war immer noch derselbe Stadionsprecher, es war eigentlich immer noch gefühlt das Gleiche. Man hatte so das Gefühl, die Zeit ist stehen geblieben. Wenn man da hingeht, ist man auf einmal auch 2018 wieder im Jahr 2004. Und ja, es hat sich eigentlich nur man selbst verändert und nicht unbedingt das Drumherum dabei härter. Und dann habe ich so gedacht, das ist eigentlich wie so eine Art Nostalgietrip, das müsste ich eigentlich öfter machen. Ja, und irgendwie war das dann ja wie so eine Art erster kleiner Funke, der dann wieder ein Feuer entfacht hat. Und ganz, ganz früh war es für mich, also ich habe ja angefangen im Fernsehen mit den Länderspielen der Nationalmannschaft bei der WM 2002. Und dann waren meine ersten, also zwei meiner ersten drei Spiele oder so oder noch mehr. Naja, gucke ich gleich nochmal. Waren Spiele bei einem Oberligisten und Oberliga war damals vierte Liga. Das heißt, ich bin nicht so als Event-Fan irgendwo hingegangen. Also ich habe dann schon auch vierte Liga geguckt in einem Ort mit 1000 Zuschauern oder so. Also ich habe jetzt geguckt, meine ersten vier Spiele, davon war eins dieses Hertha Köln-Spiel und ansonsten war es dreimal beim FC Schönberg 95 in Mecklenburg-Vorpommern. Und auch da fand ich immer faszinierend, selbst hier, wo jetzt irgendwie gefühlte 20 Fans sind, gibt es am Ende ein Ergebnis, was irgendwo in eine Datenbank eingetragen wird oder in einen Spielberichtsbogen und es zählt irgendwas. Und das fand ich irgendwie auch immer faszinierend, dass selbst auf diesen kleinen Plätzen, wo dieses Publikum sehr klein ist und natürlich auch kein Fernsehen da ist, dass irgendwas zählt, was da passiert. Und deswegen bin ich auch bis heute nicht unbedingt ein Fan von Testspielen. Ich gehe nicht gerne in Testspiele, weil da komme ich nicht in die Stimmung. Es muss um was gehen für mich.
Okay.
Ja, das war jetzt eine lange Antwort für eine relativ.
Ja, aber ist ja dadurch, dass das Thema ist, macht es das, ist ja auch notwendig. Es ist, das hast du ja auch schon mal festgestellt, als du mal bei mir, ich war jahrelang Fußballschiedsrichter, und als du mal bei mir warst, zugucken warst, da hast du dann festgestellt, die ganzen Sprüche, erster Ball und jeder hat ein,
Angebote.
Angebote, genau, sind exakt die gleichen, wie als du damals noch selber als Torwart im Einsatz warst.
Ja.
Deswegen, ja, Fußball ist durchaus was für Strukturkonservative, das kann man ja sagen.
Ist so, ja. Gut, also du bist Beobachter von Schalke, ich von Hertha und von Union und ab und zu werden wir hier, also was das unser Konzept ist, wir werden jetzt einfach mal von vorne an durchgehen, was sind die Spiele, wo wir zu Gast waren und wir haben uns heute drei Spiele ausgesucht. Aktuell Stand, naja gut, den Stand kann ich jetzt nicht sagen, weil ich weiß noch nicht genau, wann die Podcast-Episode veröffentlicht wird, aber ich sage einfach mal, wir nehmen heute am 14. Oktober 2023 auf. Und Stand heute sind 175 Spiele auf unserer gemeinsamen Liste. Wir werden jetzt nicht für jedes Spiel eine Episode machen, sondern wir werden so ein bisschen was zusammenfassen. Und heute haben wir uns für drei Spiele entschieden. Und zwar beginnen wir mit dem allerersten Spiel auf unserer Liste vom 11. Mai 2002, das DFB-Pokalfinale 2001-2002 im Berliner Olympiastadion, das Konsti auf die Liste gesetzt hat. Bayer Leverkusen spielt gegen Schalke und Schalke gewann damals 4:2. Was erinnerst du, woran erinnerst du dich noch an dem Spiel?
Also das ist bei mir die allererste Stadionerfahrung und wird auch für immer die grandioseste sein. Also das ist auch schwer zu toppen und vor allem, wenn man so rein mal bedenkt, wie notwendig das, also wie überlebenswichtig es war. Ich war 2001, wurde ich Fußballfan und war total schnell, total gehuckt. Also es war dann irgendwann so, ich kann mich noch erinnern, es gab die Saison 2001, 2002. Mein Vater hat mir damals nicht erzählt, dass die Spiele bei RAN, bei Sat.1 danach noch im Fernsehen zu sehen sind. Er hat mich immer in den guten Glauben gelassen, dass es so nur vom Fernseher, nur im Radio zu hören ist. bis ich dann irgendwann mal bei Freunden war und die haben das dann mal danach im Fernsehen geguckt. Und dann habe ich immer diese Spiele gehört und ich war wahnsinnig aufgeregt. Also irgendwie wurde fast mein Selbstwert über die Spiele von Schalke 04 definiert, eventuell mehr als bei den Spielern. Ich weiß, dass er mal einmal genervt war, weil ich um 9:30 beim Frühstück meinte, das Spiel fängt ja 15:30 an, es fing 15:30 an und ich meinte, boah, ich bin schon so nervös.
In 6 Stunden geht's los.
Stunden geht's los, genau. Und dann ich war dritte Klasse und ich habe ein Spiel geguckt, konnte ich nicht gucken, weil es so spät anfing. Bayern war zu Gast in Schalke, März 2002. Und meine Eltern haben es auf Videokassette aufgenommen und weil das in der dritten Klasse noch überhaupt gar kein Thema am nächsten Tag war, konnte ich problemlos einfach in die Schule gehen und dann zu Hause mir dieses Spiel angucken. Und dann hat der Schalke es ins Pokalfinale geschafft.
Also
Und
ungespoilert quasi.
ungespoilert, genau.
Ja.
Und dann war es Ende April und ich war wirklich voll auf Fußball fokussiert und mein Vater hat im Radio gearbeitet. Und an einem Morgen, kurz bevor ich in die Schule gegangen bin, meinte er, komm noch mal kurz, Konstantin, komm mal kurz hoch. Und dann hat er sein Schrankfach aufgemacht und er hat mir gezeigt, zwei Karten für das Pokalfinale. Es waren nicht normale Publikumsplätze, sondern Reporterplätze. Und ich war nicht nur als Zuschauer im Einsatz, sondern als Reporter fürs Kinderradio.
Ja.
Und das davon Also diese Aufregung vor dem Spiel, ich weiß gar nicht, wie ich den Tag rumbekommen habe. Das Spiel hat um 20 Uhr angefangen. Ich musste zwischen 19:30 Uhr und also zwischen 19:20 Uhr und 19:50 Uhr musste ich dreimal aufs Klo. Hier, nee, stopp, ich sag mal nochmal, musste ich viermal aufs Klo.
Oh, das Spiel hat auch 1945 angefangen.
Ist das so? 1940?
Ja, steht hier
Okay,
bei
da musste ich irgendwie zwischen 19 und 19:30 Uhr oder sowas. Also auf jeden
ja.
Fall so. Und das Verrückte war, das Olympiastadion wurde damals umgebaut und es gab schon Reporterplätze für die neuen Reporter und mein Vater und ich waren aber noch in so einer alten Loge untergebracht. Und wir hatten irgendwie so ein großes Report, wo normalerweise ein großes Reportageteam reinkommt. Also wir hatten so, ich würde sagen, 20 Quadratmeter Loge für uns, aber in so einem alten Kabuff und es war sonst niemand da. Und es war wirklich so eine alte, wie man so in irgendeinem so Keller normalerweise kommt, wo einfach nichts. Also das war einfach, wenn man da hinten die Tür zugemacht hat, war keine Fußballatmosphäre, sondern es war so altes Gerümpel und dann bin ich nur hinten aufs Klo gegangen und so. Und ich habe bei vor dem Spiel jeder Schuss, den Oliver Rick, der Schalke-Torwart, damals reingelassen hat, da sind die Nerven mit mir durchgegangen, weil ich dachte, was, wenn das gleich im Spiel passiert?
Ah, okay, also beim Warmmachen schon.
Beim
Ja,
Warmmachen, genau. Und beim Warmmachen. Und dann ging das Spiel los. Ich habe es immer mit einem Ausschnitt kommentiert, also nicht live, sondern so, dass es später halt zusammengeschnitten wurde. Und Leverkusen hat dominiert ohne Ende. So, und
27. Minute, 1-0 Dimitar Berbatov.
ja.
1-0 Leverkusen.
Wo Johannes Bekerner gesagt hat, und ich will sagen, das roch, ich muss sagen, es stank nach Abseits, aber Marco van Hoogdalem hat das Abseits aufgehoben, der kam spät.
Wahnsinn.
Aus der Ecke
Ja,
heraus.
also ich meine, wenn ich das Spiel jetzt, ich habe es nicht gesehen, das war noch vor meiner Zeit, aber wenn ich den Spielberichtsbogen hier bei weltfußball.de gucke, sehe ich 6 Tore, beide Trainer auf der Tribüne, in der 90. Rot für Viktor Ágali. Also da war ordentlich was los und ziemlich viel und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gelbe Karten. Also da war ordentlich was los. Das ist ein gutes erstes Spiel auf jeden Fall, ne?
Es war, genau, also es waren 6 Tore. Es war eine perfekte Dramaturgie für einen Fan, dass man erst in Rückstand gerät, also nicht so ein souveräner Sieg, sondern es gab ein Knallertor von Jörg Böhme, 45. Minute.
Genau, direkter Freistoß.
Direkter Freistoß, genau. Und dann natürlich in der Halbzeit ist Hilb Stevens auf die Tribüne verbannt worden. Und dann hat Schalke, und dann war es ein offenes Spiel. Und dann hat Schalke einen Doppelschlag gemacht, 2 Tore. Viktor Ágali und Andreas Möller, kurz und schmerzlos, haben die das Ding gewuppt. Und dann hat Schalke noch das 4-1 gemacht. Damit war es endgültig klar. Das 4-2 hat keinen mehr interessiert. Und das war wirklich ein Abend Wahnsinn für mich damals.
Ja, was aber auch wirklich geil ist, ne? Also ich meine, das Spiel ist ja vermutlich nicht der Grund dafür, dass du Schalke-Fan bist, das hast du ja gesagt, aber wenn dein Verein in deiner Stadt spielt und gleich das erste Spiel, was man im Stadion sieht, ist das gewonnene Pokalfinale und ist so ein Spiel, da gibt es wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit mehr. Da ist man dann ein Leben lang Schalke-Fan. Da gibt es ja sogar ein Lied von Schalke dafür.
Ja, und wie man dann auch alles, also wir hatten ja dann die Reporterkarten und sowas und wir konnten dann an der Pressekonferenz teilnehmen, wo ich dann plötzlich neben Rudi Assauer stand. Direkt. Und dann gab es einfach die Situation, es war kurz vor Mitternacht, als die Pressekonferenz war. Und was ich bis heute total verrückt finde, ist, dass die Pressekonferenz damit eröffnet wurde, dass es hieß, jetzt läuft ja hier gerade gleich die Spielzusammenfassung im ZDF. Also es wurde noch mal am Ende, wurde das Spiel noch mal zusammengefasst, so ein knapp 10-minütiger Zusammenfassung
Okay.
von wie heißt der, Rolf Töpperwien. Und das haben sich dann, da hieß es, ja, wir gucken das zuerst und starten dann mit ihren Fragen. Also alle haben sich noch mal das Spiel kurz angeguckt.
Ich aber gut eigentlich.
Fand ich verrückt, also hätte ich
Ja,
jetzt
finde ich
so.
eigentlich gut, wenn man sagt, hier sind nochmal die Highlights und denkt nochmal an die Szene und denkt nochmal an die und jetzt eure Fragen. Eigentlich finde ich das gar nicht schlecht.
Kann man, ist auf jeden Fall, ja.
Ja.
Und dann war das Verrückte, es war kurz vor 12 und ich wollte plötzlich habe ich Papa angeklopft, Papa, darf ich eine Frage stellen? Und er sagte so, ah, ist jetzt kurz vor 12, ich meine, du bist 9-jähriges Kind. Nee, lass mal lieber. Und dann meinte er, dann sind wir rausgegangen und vor dem Eingang des Stadions meinte er zu mir, was wolltest du nur für eine Frage stellen? Und dann meinte ich, naja, ich wollte keine Frage stellen, ich wollte Klaus Toppmöller korrigieren. Er hat gesagt, Schalke wäre die beste Rückrundenmannschaft gewesen, aber Schalke hatte 2 Tore weniger als Bayern. Und gleiche Punktzahl, das heißt, Bayern war beste Rückrundenmannschaft. Und mein Papa meinte, wie gut, dass ich da nicht gesagt habe, dass du das machen darfst.
Aber wie geil einfach, ne? Wie ich liebe das auch immer wieder. Ich erinnere mich, dass ich auch mal so war, wie ein Kindergehirn solche Fakten abspeichern kann, ne?
Ja.
Also bei dir geht's anscheinend immer noch ganz gut, aber ich weiß auch noch, sowas hätte ich früher auch gewusst. Und ich hätte dir früher, glaube ich, jeden einzelnen Torschützen sagen können von der WM 2002, weil das eben wirklich das Turnier war, wo ich dann angefangen habe zu gucken. Und selbst jetzt weiß ich noch ein paar Sachen. Gerade vor ein paar Tagen beim Elf Freunde Themenfrühstück das Thema, erinnert sich noch jemand an Spieler der USA-Mannschaft, die im WM-Viertelfinale 2002 gegen Deutschland gespielt hat. Und ich wusste noch vier oder so. Also das war schon, also selbst heute noch. Aber nee, so ein Kindergehirn, was sich das alles merken kann und so, erstaunlich. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch, wenn man sonst relativ wenig drumherum hat, so als Kind, ne? Da ist man so in seinem kleinen Kosmos und muss sich nicht kümmern um Steuern und Miete und alles mögliche andere. Ja.
Genau, man kann sozusagen das Hobby wirklich komplett, dass es einen durchfährt,
Ja.
irgendwie durchtränkt und dann, ja, dann merkt man
Ja.
es.
Ich habe noch mal kurz so rekapituliert, wie der Weg der beiden Mannschaften ins Endspiel war.
Oh,
Bei
ja,
Lever
man nimmt mal Leverkusen, ich versuche es mal
Ja.
mit Schalke gleich,
Bei
ja.
Leverkusen wirst du es nicht mehr so wissen, aber es ist ein ganz interessanter Weg. Erste Runde 3:0 in Regensburg. Die waren damals Regionalliga Süd, also dritte Liga. Dann zweite Runde 3:2 in Bochum. Die waren zum damaligen Zeitpunkt zweite Liga. Weiterhin auswärts im Achtelfinale gegen den Zweitligisten Hannover 96, 2:1 gewonnen. Im Viertelfinale dann zu Hause gegen 1860 München. Die waren damals noch erste Liga. Und im Halbfinale gab es ein 3:1 gegen den ersten FC Köln nach Verlängerung. Allerdings kein Golden Goal. Das war, glaube ich, noch vor der Zeit des Golden Goals. Und dann war das ja auch nur eine kurzlebige Geschichte mit dem Golden Goal. Also 3:1 nach Verlängerung gegen Köln. So, jetzt versuch mal die Schalker-Runde. Die
Gerne,
Schalker.
aber darf ich dir noch was erzählen, was nochmal so völlig mein Gedächtnis, also was so zeigt, mir zeigt, was für ein krasser Fokus damals auch so. Also es war so, dass ich habe dieses Bayern-Schalke-Spiel, also genau, das kann ich ja zuerst sagen, Bayern wurde im Halbfinale mit 2:0 besiegt.
Genau, nach
Nach
Verlängerung.
Verlängerung, genau.
Ja.
Und diesen Beitrag habe ich ja, was ich ja eben erzählt habe, gesehen. Und da lief in der Halbzeit dieses Spiels, wurde ein Beitrag gezeigt, wie gestern Leverkusen gegen Köln gezeigt wurde. Und da wurde Musik gespielt,
Ah,
diese klassische Musik, die im Hintergrund so läuft, wo es um Köln geht und ob der Trainer jetzt entlassen wird und irgendwie solche Sachen und dass da nicht mehr so viel zusammenlief und so. Und dieses Lied habe ich 2009 bei unserer Abschlussparty wieder gehört. Also kurz vor der Abschlussparty. Und mir kam sofort, ah, damals, stimmt, das war ja bei Köln-Leverkusen der Halbzeitbericht. Also da ist
Wahnsinn.
es schon krank.
Ja.
Also,
Aber auch das Halbfinale, das liest sich wie ein krasses Spiel mit, weil die Bayern in Verlängerung in Unterzahl waren und so.
ja, und es gab eine Aktion, da Sami Kufur ist vom Platz geflogen, 90. plus 3 oder so.
Ja.
Und von Herbert Fandl. Und das Krasse war, und das passiert wirklich selten, dass er danach, nach der roten Karte, eine krasse Tätigkeit begangen hat.
Ah,
Er
okay.
hat rot bekommen und dann hat er seinen Gegner danach, mit der roten hat er mit dem Kopfstoß niedergeschlagen. Also
Ah.
direkt. Und dann ist es eskaliert. Das war ganz extrem.
Ja, und Bayern musste dann Giovanni Elber auswechseln für Zickler, weil sie natürlich dann Kufur war, glaube ich, Innenverteidiger, einen Innenverteidiger brauchten. Und so war es dann natürlich in der Verlängerung schwierig. Ja.
Das kann natürlich
Das
sein. Ja,
heißt, du willst jetzt rückwärts gehen oder ist
ich muss
egal?
rückwärts, weil
Ja.
lustigerweise hier ist es, glaube ich, nicht perfekt 2:0 gegen Rot-Weiß Oberhausen im Viertelfinale.
Richtig, die waren Zweitligist damals.
Ich meine, dass sie im Achtelfinale gegen Darmstadt gewonnen haben mit 1:0 oder sowas.
Völlig korrekt, damals dritte Liga, Regionalliga Süd.
Okay. Zweite Runde gegen Bielefeld, 2:1, kann es sein?
Richtig, Bielefeld zweite
Auswärts
Liga
auf der
damals.
Bielefelder Alm. Und die erste Runde weiß ich nicht.
Die erste Runde ist auch wirklich am schwersten. 1:0 bei den Freiburg-Amateuren.
Nee, nee,
Vierte
nee.
Liga, Oberliga Baden-Württemberg, 8.500 Zuschauer im Dreisamstadion.
Ach,
Und
ja.
Nebeninfo noch Schalke 2 verlor 0:1 gegen Bochum in der ersten Runde. Tor Thomas Christiansen, 3.000 Zuschauer im Parkstadion.
Ah, lustig. Okay, krass.
Ja, für Leverkusen war es natürlich die berühmte Vizekusen-Saison. Am 24. Spieltag haben sie die Tabellenspitze in der Bundesliga übernommen und dann bis zum Spieltag 32 behalten. Aber am 33. Spieltag nach einem 1:2 in Nürnberg verloren an Dortmund. Und am 34. Spieltag haben sie zwar 2:1 gewonnen bei Hertha, aber Dortmund gewann zeitgleich 2:1 gegen Bremen und war Meister. Und nach diesem verlorenen Pokalspiel haben sie dann ein paar Tage später am 15. Mai auch noch das Champions League-Finale mit 1:2 gegen Real Madrid verloren. Also in allen Wettbewerben Zweiter geworden.
Das war damals auch total verrückt, weil Dortmund hat Leverkusen überholt mit einem 2:1 Sieg gegen Köln durch einen vollkommen unberechtigten Elfmeter.
Okay.
Und der Schiedsrichter damals hieß Dr. Fleischer. Und Dr. Fleischer, das wurde schon sehr früh bekannt gegeben, hat das Pokalfinale, die Ansetzung fürs Pokalfinale bekommen. Und nach diesem Elfmeter waren die Leverkusener so sauer, dass er dann abgesetzt wurde, um da nicht ihn vorher sozusagen zu belasten. Und dadurch wurde Dr. Franz Xaver Wack des Pokalfinals.
Mit Assistent Günter Perl.
Ach, echt?
Ja,
Lustig.
Günter
Das war mir.
Perl
Ja.
und Jan-Hendrik Salver.
Ah, okay. Der eine ist ja langjähriger Assistent geblieben und der andere wurde Schiedsrichter.
Ja,
Also wurde dann noch dotiert.
Hauptschiedsrichter,
Ja.
ja. Ja, Schalke war in der Liga, welche Platzierung am Ende?
Fünfter?
Fünfter, richtig. Und ich habe auch mal eine Saison davor und danach geguckt. 2001 waren sie Zweiter und daher auch in der Champions League. Da waren sie so mäßig erfolgreich in der Saison, würde ich sagen. Weißt du noch die Gegner von Schalke in der Champions League, in der Gruppe?
Ich glaube, es war Panathinaikos Athen.
Richtig.
Da haben sie das erste Spiel nämlich gespielt am 11. September, also am Tag
Ah.
1, also am Abend des Anschlags auf das World Trade Center. Dann der zweite war Mallorca,
Genau.
Real Mallorca, glaube ich.
Genau.
Und
Real, also RCD Mallorca, ja.
genau, stimmt. Und das dritte war Arsenal London.
Arsenal, genau. Und sie haben die ersten drei Spiele verloren. 0-2 gegen Athen, 2-3 gegen Arsenal, 0-1 gegen Mallorca. Und dann in den Rückspielen haben sie wenigstens noch zwei Siege geholt, nämlich 4-0 auf Mallorca und 3-1 gegen Arsenal. Aber gegen Panna hat man auch wieder verloren, 0-2. Daher am Ende Gruppenvierter und ausgeschieden. Ich weiß gar nicht, ob man in der Saison schon als Dritter in den UEFA Cup gekommen ist aus der Champions League. Das war ja damals alles noch ein bisschen anders. Da gab es ja auch noch diese Zwischenrunde eine Zeit lang, wo es also zwei Gruppenphasen gab. Also das war alles noch ein bisschen anders.
Weiß ich auch gerade gar nicht. Nee, das
Ja.
wäre.
Als Fünfter waren sie natürlich dann ein Jahr später wieder im UEFA Cup dabei, der damals auch noch ganz anders verlief, nämlich direkt mit K.O.-Spielen startete. Da kam man in Runde 3, das sogenannte Sechzehntelfinale.
Wow.
Ja, auch da waren schillernde Gegner dabei. Weiß nicht, weißt du noch einen?
Ich weiß nicht, haben Sie in der Saison gegen Legia Warschau gespielt?
Legia Warschau, genau.
Da haben Sie, glaube ich, 3:2 gewonnen, ne?
3-2 auswärts und 0-0 zu Hause, genau.
Genau, und ich meine, dass sie am Ende ausgeschieden sind gegen Wisla Krakau.
Richtig, 1-1 auswärts
1:4.
und 1-4 zu Hause, genau. Und der erste Gegner war FK Gommel oder Gomel. Ja.
Ah, ja, das hat meine Mutter auch aufgezeichnet. Das lief noch auf DSF damals.
4-1 auswärts, 4-0 zu Hause, also das war eine sichere Nummer.
Okay.
Ja, Wahnsinn. Also da sitzt ja wirklich noch einiges. Total, total gut, ja. Noch irgendwas vom Spiel oder sollen wir zum nächsten Spiel übergehen?
Wir können zum nächsten Spiel übergehen. Ich würde aber sagen, weil wir die einmalige Chance haben, spielen wir ein paar meiner Audioclips. Solche Live-Aufnahmen haben wir ja wenig von zu bieten. Von daher kommen, würde ich mal sagen, ein paar Audioclips
Auf
rein.
jeden Fall, auf jeden Fall.
Jetzt aber Schalke im Vorwärtsgang mit Jörg Böhme und Gerald Asamoah, der setzt sich durch, wird dann gefoult und das gibt vielleicht Freistoß. Oh, das sieht schlecht aus. Es war in der Strafraumgrenze ein Foul, wenn der Schiedsrichter das viel zu hoch genommen hätte, dann hätte er vielleicht auch Strafstoß gegeben, aber das gehört sich nicht und es bleibt beim 0:1. Und Schalke bekommt einen Freistoß zugesprochen mit Jörg Böhme. Nein, es ist vielleicht auch Nico van Kerkhoven. Vielleicht wird der Ball ja abgefangen. Dann könnte es 2:0 heißen. Jetzt kommt der Ball in den Strafraum vielleicht. Jetzt läuft er an, jetzt schießt er! Und Tor! Böhme den Ball raus. 1:1. Jetzt hört man den Jubel. weiß auch nicht warum. Jetzt geht den Freistoß, wollen wir noch mitschildern. Vielleicht geht der auch ins Tor. Oliver Reck steht bereit. Der Schuss kommt hinein. Nico Falkerkofen kann klären. Und jetzt gibt es vielleicht die Kontermöglichkeit für Schalke. Ein Tor haben sie schon geschossen, die Schalke. Und jetzt ist Schluss. Halbzeit. Halbzeit in Berlin. 1:1 zur Pause zwischen Schalke 04 und Bayer Leverkusen. 1:1 Bayer Leverkusen war die überlegene Mannschaft. Und dann dieses Freistoßtor. Ein schönes Tor. Den hatte Jörg Kurt noch. Lenkt ihn an die Unterkante der Latte. Halbzeit steht es 1:1. Wir gehen zurück ins Funkhaus.
Genau, aber dann lass uns doch gerne dazu kommen, wie es weiterging, ohne dass wir voneinander wussten, sozusagen, wie sich das dann abgewechselt hat, unsere Stadionbesuche, wie sie nach und nach kamen. Was war dein erster Besuch?
Ja, also mein erster Besuch war auch DFB-Pokal, war allerdings 2 Saisons später und war nicht das Finale, sondern die erste Runde. Das war das Spiel FC Schönberg 95 gegen Borussia Mönchengladbach. 31.08.2003, ein Wochentag, welcher?
Das kann ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ein Samstag war, aber das ist jetzt nicht
so. Es war ein Sonntag und das ist auch sehr verwunderlich, denn ich weiß nicht mehr, wie ich es zu dem Spiel geschafft habe. Und
obwohl du so ein Sitzen hattest. Nee, Quatsch.
Nee, also keine Ahnung, wie es am nächsten Tag geregelt war. Denn ich meine, es waren keine Ferien. Ich habe mal die Ferienzeiten gegoogelt, aber habe nicht gesehen, dass es Ferien waren in Brandenburg. Und es war am nächsten Tag auch nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Feiertag oder so. Also weiß nicht, wie wir es hingekriegt haben. Anstoß war Sonntag, 17 Uhr. Und es war deshalb lustig, weil, also der Ort Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern ist der Ort, wo ich sehr viel als Kind gewesen bin, weil mein Onkel dort wohnt. Und da waren wir eben oft in den Ferien, das ist relativ nah an der Ostsee, also man kann da auch irgendwie ganz netten Sommer verbringen. Auch da gibt es natürlich Erinnerungen an zum Beispiel so Zeiten auf einem Hof irgendwo in der langen Wiesenlandschaft von Schönberg oder Umland, wo dann eben im Auto gesessen wurde und die NDR-Konferenz gehört wurde. So, ja. Also da sind auch Fußballerinnerungen total präsent und eine der so typischen Elternspruchsituationen habe ich da auch erlebt. Da haben wir draußen Fußball gespielt auf so einem richtig schönen gemachten Bolzplatz. Und dann sind wir reingekommen, so gegen 18.30 Uhr oder so und wollten dann die Sportschau gucken. Und das war halt wirklich so, in meinem Kinderhirn war es dann so, okay, wie so eine Art Handel. Also wir haben jetzt so lange draußen gespielt, jetzt können die Eltern wirklich nichts sagen, wenn wir jetzt reingehen und ein bisschen Fernsehen wollen und ein bisschen Fußball gucken wollen. Und dann kamen wir rein, sagten, wir wollen gerne die Sportschau sehen und der Vater, der meinte halt dann so, jetzt kommt ihr von draußen und wollt direkt wieder Fernsehen? Und ich dachte so, hey, also es ist wirklich bei mir so, wann sollen wir Fernsehen? Wir dürfen nicht, wenn wir rausgehen sollen, wir dürfen nicht, wenn wir raus waren. So. Also es war, war ein bisschen schwierig. Aber auf jeden Fall, Schönberg ist eine Stadt mit heute, oder Stand 2008, 4.400 Einwohnern, also ziemlich klein. Und der Verein, der da spielte, der war immer so ganz okay eine Zeit lang. Der hatte einen Sponsor namens Palmberg, das ist so ein Möbelhaus, und hatte deswegen in der vierten Liga immer mal wieder so leichte Ambitionen, auch mal in die dritte Liga aufzusteigen und gewann auch ab und zu den Mecklenburgischen Pokal, weswegen sie dann ab und zu mal DFB-Pokal spielten. Da gibt es auch eine legendäre Story, das war allerdings noch vor meiner Zeit, wo sie gegen Bayern gespielt haben. Sie waren dann eben hier gegen Mönchengladbach, was deshalb lustig war, weil mein Onkel hatte eine Freundin, die war, die sind alle Musiker da, er organisiert ganz viel Musik und so, und die war Querflötistin und die war total glühender Borussia Mönchengladbach-Fan. Und es war also eine total kuriose Situation, dass dann an diesem Tag tatsächlich Borussia Mönchengladbach in Schönberg spielte. Und natürlich war sie dann auch da. Und meine Anreise war sehr abenteuerlich, weil ich weiß auch nicht mehr genau, wie es dazu kam, wie die Idee entstanden ist. Aber ich bin alleine mit dem Fernbus angereist zu diesem Spiel. Weiß nicht, könnte sein, meine Mutter ist später nachgekommen oder so, aber ich bin auf jeden Fall alleine mit dem Berlin-Linienbus von Berlin nach Lübeck gefahren und von Lübeck dann mit einem kleinen Regio nach Schönberg. Wie wir es dann organisiert haben, dass ich zurück konnte, weiß ich nicht mehr. Und ich habe mich auch, glaube ich, wenig angekündigt. Also ich bin dann da einfach in die Küche gelaufen und sagte, hier bin ich. Und natürlich war Simone auch da, also die Gladbach-Fan, und sagte, ach, ihr seid auch hier, und meinte dann mit ihr halt mich und Dorothea, meine Mutter, aber wir waren nicht da, sondern nur ich. Also ich war alleine gekommen. Und da sind ganz viele kleine Erinnerungen von der Reise. Also zum Beispiel erinnere ich mich, dass ich ein bisschen Taschengeld mit hatte und auf einer Raststätte für astronomische 5,99 ein Mozzarella-Baguette gekauft habe, was einfach da ein völlig absurder Preis war. Ich erinnere mich auch, dass ich in Lübeck nicht wusste, wo ich hin musste. Ich bin in Lübeck ausgestiegen und da hieß es halt ZOB, also Zentraler Omnibusbahnhof, und von dort sollte man angeblich den Bahnhof sehen, wo ich dann nach Schönberg hätte fahren können. Von da war aber kein Bahnhof zu sehen. Dann ging ich in den Bus zurück und fragte den Busfahrer, ein bisschen unlogisch, aber das bekam ich nicht so mit, gibt es noch einen zweiten zentralen Omnibusbahnhof in Lübeck? Weil hier müsste doch eigentlich der Bahnhof sein. Der meinte, ja, der ist da hinten um die Ecke. Dann war ich also. Und sowas war mir ja immer unglaublich peinlich. Also fast jede Interaktion mit irgendwelchen fremden Menschen, wo ich irgendwas nicht wusste, war mir immer unglaublich peinlich. Und so dann auch diese. Also.
Aber wie hat das denn generell, also war, wie viele Zuschauer fasst das Stadion? Also ich habe mal eben gerade kurz nebenbei in den Karten geguckt und es ist ja wirklich ein kleines Dorf.
Ja.
Ich bin fast überrascht, dass es einen Bahnhof hat. Also ganz respektierlich, ich meine, ich finde das ja sehr schön, aber es ist sozusagen anreisetechnisch, polizeitechnisch, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, oder, das zu organisieren.
Also Polizei weiß ich überhaupt nicht mehr. Das habe ich gar nicht gesehen, ob es da Polizei gab. Aber ich habe gerade mal geguckt, es sind so 6.000 Plätze, aber ich weiß nicht, ob die das mittlerweile umgebaut haben. Ich weiß noch, damals war es so, ich war zu zwei Pokalspielen da und bei beiden war es so, dass man noch eine Zusatztribüne gebaut hatte. Normalerweise hatte es eine Haupttribüne und drumherum stand man einfach an so einem Geländer, also wie auf so einem Jugendsportplatz. Das heißt also, wenn man in einem normalen Spiel da war, Oberliga, dann ist man halt auf die Tribüne gegangen und hat sich hingesetzt oder man stand um das Spielfeld herum. Für die Pokalspiele hatten sie immer so Stehtribünen aus Holz aufgebaut, wo man dann auch an den Seiten, wo normalerweise nur die Stangen waren, dann auf einer Tribüne stehen konnte. Und da waren, wenn man der Datenbank von Weltfußball glaubt, an dem Tag 3.400 Zuschauer. Also für ein 6.000 Menschen Dorf schon sehr ordentlich.
Ja, krass, das ist echt ordentlich, ja.
Ja. Ja, und was erinnere ich, woran erinnere ich mich noch? Ja, ich erinnere mich noch, dass Simone auch so erzählt hat von Ausscheiden gegen Ferl oder Felbert oder sowas, also so, dass Mönchengladbach auch immer mal für so einen Ausrutscher in der ersten Runde gut war. Und ich habe jetzt auch mal kurz geguckt, also Mönchengladbach war damals jetzt nicht unbedingt ein Top-Team. Die waren ein Top-Team gewesen, aber zu dem Zeitpunkt, also in der Saison 02-03, war es lange Abstiegskampf und letztlich Platz 12 mit 6 Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Ja, und wie man halt als Kind immer so ist, ne? Ich habe dann Simone so gesagt, ja, die erfolgreichen Zeiten aus den 70ern sind wohl vorbei für Gladbach, so als wäre ich dabei gewesen, so, ne? Also, ja,
Ja.
also war schon alles ganz spannend. Ja, ich weiß auch nicht mehr, ob diese Plätze Steh- oder Sitzplätze waren. Ich glaube, es waren Stehplätze und ich weiß auch nicht mehr, was die Karten gekostet haben, aber ich glaube, es waren irgendwie 10 € oder sowas. Also, es war wirklich sehr provinziell, aber sehr nett und. Ja, von dem Spiel weiß ich auch nicht mehr allzu viel, aber es war so ein typisches Pokalspiel von einem Underdog gegen einen technisch überlegenen Gegner, wo der Underdog seine Momente hat, aber letztlich dann doch der Favorit gewinnt. Und ja, also ich denke, Gladbach hat es so als Arbeitssieg abgespeichert. Ich kann ja gerade mal gucken, wo Gladbach am Ende im Pokal gelandet ist. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht, ob sie weit kamen. In der zweiten Runde haben sie Dortmund ausgeschaltet, 2:1 im eigenen Stadion, nach Toren von Igor Demo und Jonas Kolka.
Die war Demo, ewig nicht gehört, diesen Namen, ja.
Ah, die kamen ganz gut weit. Die kamen sogar ins Halbfinale. 4:2 gegen Stuttgart, dann 4:3 nach Elfmeterschießen gegen Duisburg, also nur Heimspiele. Und am letzten, im Halbfinale ausgeschieden gegen das glorreiche Alemannia Aachen. Also
Okay.
Aachen dann im Finale gegen Werder Bremen. Ja.
Okay, krass.
Ja. Also das war Gladbach in im DFB-Pokal 2003, 2004. Ja.
Aber es hat ja bei dir nicht dazu geführt, dass du jetzt irgendwie mehr Sympathien für Gladbach oder sowas entwickelt hast, ne?
Nee, also ich war schon da als Unterstützer von Schönberg, einfach weil das so eine tolle Story gewesen wäre, aber auch so schon war. Ja, das war einfach auch für mich als Sechstklässler total die Aufregung und das Abenteuer, da alleine hinzufahren. Also schon sehr cool irgendwie. Ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ist sozusagen ja diese Aufregung, die man da so erlebt, die war ja dann bei dir wirklich auch durch die Anreisen und sowas auch schon gegeben. Also
Ja.
ja,
Ja,
auch
stimmt,
einfach
eigentlich mein
eine.
erstes Spiel ist ein Auswärtsspiel im Grunde.
Ja, stimmt.
Ein Spiel mit Anreise.
Ja.
Ja. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu dir, denn unser drittes Spiel heute und auch das letzte Spiel für heute soll das Spiel sein: Hertha gegen Schalke von der Bundesliga 02-03. Das war ein klassisches Samstag 15:30 Spiel am 8. Februar 2003, und du bliebst deinen torreichen Partien treu, denn Hertha besiegte Schalke an diesem Tag mit 4:2, also 2 Spiele, 12 Tore für den jungen Konstantin. Erste Minute Emil Mpenza habe ich gesehen.
Ja, da ging es auch. Und Michael Preetz hat, glaube ich, mit dazu dafür gesorgt, dass es dann gedreht wurde, das Spiel.
Ja.
An das habe ich nicht mehr ganz so wahnsinnig viel Erinnerung. Ich weiß, dass ein Grundschulfreund Geburtstag hatte und das hatte er an dem Tag, an dem dieses Spiel stattgefunden hat. Und er war, glaube ich, so dabei beginnend, sich für Fußball zu interessieren und Fußball selber zu spielen im Verein und sowas. Und dann sind wir zu diesem Spiel gefahren und genau, es gab eine Niederlage, aber ich weiß, dass da eigentlich so eine ganz gute Geburtstagsparty-Stimmung war. Also natürlich war das jetzt nicht, wurde dann nicht im Stadion gefeiert, sondern es war irgendwie aber eher so ein Gefühl, okay, ich bin jetzt hier mit einem Freund und den Eltern, der Vater ist, glaube ich, noch mitgekommen und noch ein anderer Freund, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Dann haben wir danach noch, wir sind dann nach Hause gefahren und haben dann da die Sportschau geguckt.
Ah, das ist auch immer geil gewesen, oder?
Genau, ist das was, was du, wie verhältst es sich? Weil das ist etwas, was ich mittlerweile überhaupt nicht mehr kann. Bei mir ist es so ein Fußballereignis am Tag und mehr geht dann auch nicht.
Nee, das ist bei mir nicht so. Ich habe ja jetzt auch manchmal 2 Spiele an einem Tag geguckt, irgendwie so Regionalliga und dann noch Bundesliga, also auch im Stadion. Aber was auf jeden Fall für mich immer ein Sport war, war, ob ich es schaffe, vom Stadion, speziell Olympiastadion, rechtzeitig 18:30 zu Hause zu sein, um dann noch die Highlights der anderen Spiele zu gucken. Ist ja mittlerweile überhaupt kein Thema mehr, weil man einfach das online abrufen kann auf YouTube oder auf DAZN oder so. Aber damals war das wirklich immer so, dass ich so den Anspruch hatte, wenn wir es jetzt noch rechtzeitig wegschaffen hier, wenn das so 17, 15 abgepfiffen wird, dann schaffen wir es noch rechtzeitig, dass ich noch die Highlights gucke von den anderen Spielen. Und dann war es natürlich immer super, wenn das Spiel, was ich besucht hatte, das Spiel war, was vielleicht als erstes in der Sportschau kam, weil das hatte man ja schon gesehen.
Ja, stimmt. Das konnte, dann konnte auch so, also ich bin ja, glaube ich, was uns auch sehr stark unterscheidet, du magst ja zum Beispiel auch diese Winterspiele im Stadion ganz gerne, was ich auch nachvollziehen kann. Aber dieses Gefühl, wenn es sozusagen draußen auch mal kalt und frostig ist, das macht dir, glaube ich, weniger aus. Also bei mir ist immer dieser Moment, wo man dann in die Wärme kommt. Selbst wenn man manchmal, was ja eigentlich echt nicht so angenehm ist, so im Stadion irgendwie so dieses kurz da irgendwie, wenn man immer auf Klo geht oder sowas. Da weiß ich, wenn ich immer so froh bin, dass es so wenigstens ein bisschen wärmer ist. Also so kalt im Stadion halte ich
Ja.
eher so aus. Ich weiß auch, dass wir mal irgendein Samstagabendspiel zusammen geguckt haben vom Fernseher. Es lief, war in Berlin und wo ich zu dir meinte, ach, wie schön, dass wir uns jetzt auf der warmen Couch gucken und so. Und du so meintest, ach, ich könnte mir gut vorstellen, da jetzt dabei zu
Das
sein.
war, glaube ich,
Und
Hertha Frankfurt, ja. Das,
ja, genau, lustig. Ist dieser
ja.
Kommentar auch noch so in Erinnerung geblieben, oder?
Ja, und vor allem, glaube ich, war das noch so ganz bisschen Schnee vielleicht sogar oder so. Ich bin nicht mehr ganz
Ja,
sicher. Oder
kann
so
gut
Regen,
sein.
so
Ja.
Eisregen. Na, da, ich habe jetzt natürlich mehr an unsere VIP-Spiele gedacht, die wir dann 2021
Oh.
besucht hatten. Das war natürlich auch ein Highlight. Da waren wir in der VIP-Lounge und konnten zum Aufwärmen einfach mal schnell uns wieder an den Tisch setzen und im Warmen sitzen und so. Das hatte durchaus auch was. Und vor allem glaube ich auch, dass man war im Warmen war, bis man kurz vor dem Spiel rausgegangen ist, war auch ganz entscheidend. Dass man nicht schon 2 Stunden in der Kälte
Ja.
gestanden hatte und dann fängt das Spiel mal an, sondern man konnte eben im Warmen bleiben, dann sich warm anziehen, eine Dreiviertelstunde draußen in der Kälte und dann wieder rein. Das war, glaube ich, ganz cool. Also ich würde es wieder machen. werden wir dann irgendwann auch drüber sprechen. Ich guck mal gerade, ich glaube, hier steht Spiel 92 und Spiel 97 auf unserer Liste. Also das dauert noch, bis wir da sind.
Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber es war natürlich bei mir so, dadurch, dass das erste Spiel das große Highlight war, war natürlich danach nicht mehr so. Also die Aufregung war auf jeden Fall sehr, sehr groß. Aber ich kann mich an nicht so Episches erinnern, was ich auch noch bei den nächsten Spielen so ein bisschen benennen werde. Was es dann schon noch mal an den nächsten Spielen gab. Das Spiel ist da nicht so krass herausgeragt. Vielleicht auch wegen der Niederlage. Es kann.
Ja, also der Spielverlauf war so erste Minute Emil Penza 1-0 für Schalke, dann Michael Preetz, Alex Alves zum 1-1 und 2-1 für Hertha, dann das 3-1 durch ein Eigentor von Anibal Matayan, kenne ich nicht mehr.
Ja.
3-2 Anschluss von Nils Ode Campos
Ja.
und 4-2 durch den berühmten Marcelinho dann in der 88. Minute. Außerdem in der 61. Minute gelb-rote Karte für Gustavo Varela
Ja.
von Schiedsrichter Hartmut Strampe.
Das ist ein toller Name auch für einen Schiedsrichter. Und ich glaube, der hatte auch so einen Oberlippenbart, so einen Schnäuzer, wie man ihn heute überhaupt nicht mehr kennt. Noch so ein richtiger Schiedsrichter alter Schule. Ich glaube auch, als es unter anderem ja, glaube ich, die Freunde waren da ja mit involviert oder haben zumindest früh darüber berichtet, diese Schiedsrichter-Ultras gab, die also den Schiedsrichter sich zur Aufgabe gemacht haben, den Schiedsrichter zu unterstützen. Die hießen ja die Brigade Hartmut Strampe. Weil Hartmut Strampe auch einfach als Name grandios ist.
Ja, sehr gut.
Da kann nur Peter Gagelmann mithalten.
Ich habe hier auch gerade noch mal so ein paar Bilder rausgesucht. Hier in diesem schicken, dunkelgrün-weiß gestreiften alten Schiedsrichtertrikot. So, und
Ja,
dann so eine
gerne.
schöne Föhnfrisur und so ein schöner Oberlippenbart. Ja, wunderbar.
Fantastisch,
Ja,
fantastisch.
ja.
Ja, so.
Ich habe auch noch mal hier ein bisschen geguckt, was die Teams da so in der Saison geleistet haben. Also Hertha wurde in der Saison davor Vierter und hat UEFA Cup gespielt. Achtelfinale gegen Boavista Porto. Die gab es auch mal, erinnerst du dich?
Ja, jetzt, wo du den Namen sagst, ja, diese Folge hier entwickelt sich auch so zu so einer Melancholietour. Ja,
Ja.
sagt mir was, ja.
Und dann zu dem Zeitpunkt war Hertha mit 26 Punkten auf Rang 9, 5 Punkte hinter Schalke, die waren mit 32 auf 5. Also zu dem Zeitpunkt Schalke mit Europa-Aussichten, Hertha eher Mittelfeldplatz. Damit sind wir, glaube ich, am Ende, oder? Gibt es noch irgendwas zu dem Spiel? War es sehr kalt am 8.2.2003? Weißt du
Ja,
das
es
noch?
war auf jeden Fall sehr kalt, zumal ich ja jemand bin, der keine Schals, also keine Fanschals oder so trägt. Ich glaube aber, ich wurde, wenn, also ich kann mich jetzt daran nicht erinnern, mein Gedächtnis ist einfach ein Sieb, nee, das nicht, aber ich meine, dass ich da vorher gut, also da wird man, glaube ich, sehr von den Eltern und auch den Gasteltern, dass man da sehr vorher noch eingedeckt wird
Ja.
und noch Sitzkissen und dies und das und jenes. Ich glaube auch, das Stadion war ja damals ganz anders. Das war ja noch ein offenes Stadion. Das war
Ja,
ja
das war so
vor dem
teilüberdacht oder
Umbau.
so.
Ja, nur auf den VIP-Bereich und sowas. Und das Olympiastadion war ja ganz lange echt auch eine krasse Baustelle und so. Es gibt tolle, also ich habe ja auf Video, habe ich ja noch das Pokalfinale Schalke Leverkusen. Und da gibt es auch so diese Bilder und die Spieler laufen wirklich durch so eine Baustelle auch in Stadion ein. Man sieht so richtig, wie da hinten noch so Holzbalken und es wirkt wirklich so, als ob jemand wie auf so einer häuslichen Baustelle einfach losläuft und dann plötzlich Stadion ist.
Ja, irre. Ja,
Aber
und ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, als ich dann das erste Mal im Olympiastadion war, wie es da ausgesehen hat. Also ich glaube, da war es schon fast fertig, aber Mai 2004 war das. Also ja, müsste man nochmal gucken, ob man da irgendwelche Bilder findet.
Mai 2004 war es schon ziemlich fertig. Da
Ja.
sah ich mal mit dem Dach krass aus. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, das kann man ja auch so ein bisschen machen. Schalke hat ja fast jedes Spiel, das ich im Stadion gesehen habe, nehme ich jetzt mal an, habe ich mit einem neuen Trainer gesehen. Dementsprechend möchte ich auch die Trainer erwähnen, die jetzt im Einsatz waren. Es war bei der Saison, beim Pokalfinale, das letzte Spiel von Huub Stevens, bevor er zu Hertha gewechselt ist. Und das Spiel, und 2002, 2003 war der Trainer ein gewisser Frank Neubart.
Genau.
40 Jahre damals, glaube ich, alt und ist entlassen worden nach, weiß nicht, 25 Spieltagen oder sowas und war danach auch nie wieder. Ich glaube, der hat einmal noch Holstein Kiel trainiert oder sowas. Wenn man den in Suchmaschinen eingibt, der sieht eigentlich auch sehr sympathisch aus, aber er hat danach nie wieder von sich reden gemacht. Also es war so, ja,
Ha.
ich bin so vorgestellt als neuen.
Ja.
Als neues Trainerwunder und das ist aber irgendwie mit ihm und der Mannschaft dann anscheinend wohl ziemlich eskaliert.
Und wer wurde Trainer nach Frank Neubart?
Genau, das muss, ach so, du meinst so Interimstrainer?
Ja, also.
Genau, also du meinst nicht den neuen zur nächsten Saison dann, ne?
Nee, also.
Der andere Trainer. Ich nehme mal an, Marc Wilk. Nee, das müsste sogar noch Mike Büskens, glaube ich. Nee, oder was? Warte mal. Seppo Eichkorn?
Also ich kann es hier gerade irgendwie nicht so ganz deuten, aber hier steht tatsächlich Marc Wilmots
Ah, sag
von
mal was anderes.
März 2003 bis Juni 2003 als Spielertrainer denn, oder wie?
Na, oder er hatte aufgehört. Kann auch sein, dass er 2-2 aufgehört hatte
Ah,
schon.
ja, das kann sein. Der hat gespielt bis Juni 2003, ja. Und war dann wohl irgendwie, nee, dann war er doch, nee, dann war er noch irgendwie
Dann war er
Spielertrainer.
Spielertrainer. Dann
Ja.
hat er vielleicht als Spieler aufgehört und nur noch Trainer gemacht. Ich glaube nicht, dass er sich selber noch eingesetzt hat.
Und dann war es ab dem 1.7.2003 unser alter, lieber Freund
Jupp
Jupp.
Heynckes.
So.
Aber das ist einfach auch total verrückt, dass es dann hieß, ja, der ist halt einfach nicht mehr für die Bundesliga gut genug und so. Aber da können wir nochmal, genau, nicht, dass ich zu viel vorwegnehme mit den Trainern, denn da kommen ja noch einige Geschichten auf uns zu.
Ja, verrückt, aber die Namen, die hier stehen, also das ist ja wirklich, da hat man ja wirklich die mehr als die Hälfte vergessen von den ganzen Schalke-Trainern, wer da alles Trainer war.
Können
Ja.
wir gerne im Einzelnen noch durchgehen.
Da wären wir ja noch. Ja, und Huub Stevens hast du natürlich trotzdem wieder gesehen an dem Tag als Hertha-Trainer. Der war ja
Stimmt,
der
stimmt.
Hertha-Trainer an dem Tag.
Ja,
Ja.
hast recht, ja.
Ja. Irre. Gut, dann haben wir noch eine kleine Sache. Wir haben ein kleines Quiz. Ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet mit 5 Fragen aus dieser Zeit. Ich glaube, du wirst es sehr gut machen, denn es sind auch ein paar Schalke-Fragen dabei. 5 Fragen und je nachdem, wie gut du abschneidest, kriegst du am Ende einen Einspieler, der gut oder der schlecht ist.
Bekomme ich sozusagen durch den Einspieler mit, wie viel richtig war, oder sagst du es direkt danach?
Ich sage immer direkt danach, ob es richtig
Okay.
oder falsch ist.
Danke.
Also, Frage 1. Aus welchem Land kommt FK Gomel, gegen das Schalke in der Saison 02-03 im UEFA Cup spielte?
Boah, das ist überraschend schwierig. Ich würde sagen, Weißrussland damals, Belarus.
Sagst du mir, wenn du die Antwort einloggen willst?
Ja, oder war es Moldawien? Nee, ich gehe auf meine erste Antwort. Ich sage Weißrussland.
Weißrussland ist korrekt. Wahnsinn, Wahnsinn. Wieder Kedira, Wahnsinn.
Übrigens, das ist auch so lustig. Das sind auch diese Videoaufnahmen. Es ist schade, dass ich das nicht mehr habe von diesem Spiel FK Gummel gegen Schalke, weil das war so, dass ein Spiel, das wirklich auch, glaube ich, sonst das DSF hatte sich irgendwie diese Rechte da gesichert, aber großes Interesse hatten die da auch nicht. Die Werbung lief so, dass das Spiel schon lange wieder lief in der zweiten Halbzeit.
Aber Fernsehen hat sich auch wirklich verändert, ne? Also früher war das so, ja, ist egal. Hat nicht Jörg von Torra auch mal erzählt, dass er bei Radio Bremen noch war und gerne das irgendein Bremer Spiel zeigen wollte, das irgendwie ganz wichtig war. Und dann meinte der Sender, nee, das ist uns zu teuer. Gut, dann zeigen wir nur die zweite Halbzeit oder sowas. Also wirklich so Sachen, wo man denkt, hey, was ist los gewesen früher? Ja. Ja.
Lustig, ja. Okay.
Frage 2, glaube ich, hast auch gute Chancen, diese Frage richtig zu beantworten. Wo landete, in, auf welchem Tabellenposition, auf welchem Tabellenplatz landete Schalke in der Bundesliga-Saison 2001, 2002?
Hatten wir, glaube ich, eben schon so ein bisschen, war dann fünfter Tabellenplatz.
Wir haben 0-2-0-3, glaube ich, gesagt, ne, als fünfter Tabellenplatz.
Na nee, 0-2, 0-3 wurden sie ja nur siebter, meine ich. Ich sage 0-1, 0-2 wurden sie fünfter Tabellenplatz.
Okay, dann muss ich nochmal selber ganz kurz nachgucken, weil ich mich jetzt hier selber verwirrt habe mit meinem 0102, 0203. Also 0102. Du hast völlig recht, natürlich. Fünfter Tabellenplatz ist richtig. Lustigerweise wollte ich eigentlich nach der Saison 0203 fragen, aber das hast du auch richtig beantwortet mit siebter. Also in jedem Fall hast du recht gehabt. Aber jetzt frage ich nach dem richtigen Jahr, ist vielleicht ein bisschen schwerer, weil in der Saison 02-03 warst du ja im Spiel Hertha gegen Schalke. Auf welchem Tabellenplatz landete Hertha 02-03?
Boah, das ist schwer. Weil da, also ein Jahr später waren sie ja so richtig im Abstiegskampf. Und hier, da, ich schätze mal, dass sie hier, ich sag mal, sie wurden Achter.
Sie wurden nicht Achter, sie wurden Fünfter tatsächlich.
Ach,
Ja,
krass. Okay.
spielten dann auch Europa und Schalke nicht.
Nicht schlecht.
Okay. Aber es ist übrigens witzig, aus der Saison 02-03 erinnere ich mich noch an ein Schalke-Spiel, nämlich ich glaube am letzten Spieltag haben sie gegen Bayern gewonnen, wo Bayern schon Meister war. Und ich glaube, Bayern hätte mit einem Sieg den Punkterekord gehabt damals. Und dann hat aber stattdessen Schalke ziemlich überraschend gegen Bayern gewonnen und es blieb dann, glaube ich, bei 75 Punkten in der Bayern-Saison. Und ich glaube, 78 wäre der Rekord gewesen. Trotzdem waren es am Ende 16 Punkte Vorsprung vor Platz 2. Also eigentlich eine Saison wie heute.
Ja, genau. Ich weiß auch, dass ich, als ich den Spielplan damals gesehen habe, dachte, das ist ja der absolute Knaller. Letzter Spieltag gewinnt Schalke dann gegen Bayern und wird dadurch irgendwie deutscher Meister. Und dann gewannen sie ja auch mit so einem 1-0, aber es hat niemanden interessiert.
Ja, ja. Ebenfalls erinnere ich mich noch an so ein Run-Ding, wo, glaube ich, Hertha Bayern 3-6 ausgegangen war. Und wo immer mehrfach reingeschnitten wurde von Oliver Kahn, so ein Interview-Ausschnitt. Ja, war ein komisches Spiel heute. So, weil irgendwie Bayern immer Tore geschossen hat, aber Hertha immer wieder rankam.
Ah, okay.
Vor seltsamerweise 59.000 Zuschauern im Olympiastadion. Also kein großes Interesse an Hertha Bayern.
Okay, krass.
So, Frage 4. Jetzt wird's interessant. Nenne mir bitte einen Spieler der Gladbacher Mannschaft im DFB-Pokal gegen Schönberg. Und warte kurz, bevor du antwortest, weil ich muss nochmal selber aufrufen.
Also muss der Erste jetzt sitzen oder habe ich irgendwie 3 Versuche oder so?
Du kannst so lange überlegen, wie du willst, aber am Ende den Eingelockten würde ich dann gerne zählen lassen.
Okay, also ich sag dir mal zwei Namen, die mir sofort einfallen, neben Igor Demo, und zwar Ari van Lent und Jörg Stiel.
Also, was hast du gesagt? Igor Demo?
Igor Demo war ja schon genannt sozusagen von dir.
Ja, der wurde eingewechselt in der 62. Minute. Würde der also schon die Frage richtig beantworten?
Aber das zählt ja jetzt nicht, weil darüber haben wir ja schon mal eben gesprochen.
Okay, also, Ari van Lent wurde auch eingewechselt in der 82. Minute, würde also auch zählen.
Und Jörg Stiel war der Torwart?
Jörg Stiel war nicht im Kader oder war zumindest nicht, also hier steht nicht der ganze Kader, war zumindest nicht auf dem Platz. Michael Melker hat an dem Tag das Tor gehütet.
Ja. Schade. Und nicht Casey Keller, der ja dann 2-3 Jahre später kam.
Ja, richtig, genau. Ja, und da gab es dann noch so Namen wie Jeff Strasser, Bernd Korzinitz, Joris van Hout, Václav Sverkos. Also da gab es noch ein paar ganz interessante Namen dieser Zeit. Oliver Kirch. Ja. Okay, und dann letzte Frage. Wo bist du eigentlich? Du hast, glaube ich, 3 von 4 bisher, ne?
Ja,
genau. Das läuft doch sehr gut. Dann kannst du mir jetzt bestimmt auch noch sagen, wer hat denn damals in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Schönberg die Gladbacher trainiert?
Ich meine, dass es noch Hans Meyer war. Ich logge Hans Meyer ein.
Es war Ewald Lienen.
Nein. Oh.
Und Co-Trainer Michael Fronzek.
Ach, lustig. Okay. Ja.
Und weißt du, das ist keine Quizfrage, wer an dem Tag Schiedsrichterassistent war?
Robert Heutzer?
Nein.
Manuel Gräfe?
Nein. Also der Schiedsrichter, der Hauptschiedsrichter hieß Thomas Frank aus Hannover.
Okay. Und Assistent, also dann muss ich ihn ja kennen, Knut Kircher?
Nein. Bibiana Steinhaus.
Ach, lustig. Okay.
Ja, damit hast du 3 von 5, richtig?
Ja, das ist richtig.
Dann kommt jetzt der Mertesacker-Clip für dich.
Ist mir völlig wurscht. Wir sind jetzt so in den letzten 8 und das zählt.
Nächstes Mal bin ich dran mit dich fragen, ne?
Kannst du gern machen. Ich kann auch sonst wieder. Hat mir auch Spaß gemacht, die Fragen auszudenken. Okay. Aber du kannst auch gerne mich fragen. Ist vielleicht am logischsten, wenn ich nicht immer nur dich frage, sondern du auch mich.
Ja, wenn du was Kompetitives so ein bisschen bekommt. Auch, ja. Oder dass wir es unbedingt darauf anlegen müssen, aber dann ist es irgendwie...
Genau. Also beim nächsten Mal sprechen wir wieder über 3 Spiele. Ich teaser das mal ganz kurz an. Wir sprechen über die Bundesliga-Saison 03-04. Da haben wir 2 Spiele vorbereitet, nämlich Hertha gegen Schalke, schon wieder. Und Hertha gegen Köln, das war am letzten Spieltag. Außerdem auch nochmal ein kurzer Abstecher nach Schönberg zu einem Spiel der Oberliga Nord 2003-2004. Schönberg gegen den Sievershäger SV.
Na.
Da kann man sich doch freuen.
Ja, hast du mal geguckt, ob Schönberg-Gladbach, ob es das irgendwo noch online Highlights gibt oder so?
Habe ich nicht, nee, aber kann ja mal gucken. Das war aber auch damals so eine Zeit, wo selbst in der Sportschau dann nicht alle Spiele gezeigt wurden von der ersten Runde DFB-Pokal. Da wurden dann so ein paar Highlights gezeigt, aber ja. Nee, gut, dann haben wir unsere erste Ausgabe im Kasten. Ich finde, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch den Leuten, die zugehört haben, ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen in unseren Erinnerungen mitzuschwelgen. Und da war doch viel dabei, wo man sagen kann, das war doch interessant, darüber mal geredet zu haben.
Ja, wieder Neues auch über dich erfahren. Und das macht mir immer besonders Spaß. Und von daher danke ich dir für die nette Stunde. Und dann sind wir gespannt, was wir beim nächsten Mal so ein Stadionbesuchen noch hervorholen können.
Genau, so machen wir das. Alles klar. Na dann, bis zum nächsten Mal.
Alles Gute. Ciao, ciao.